Miermann entschloss sich am 29. August, nachdem weder das Publikum noch der Verlag sein Verstummen bemerkt hatten, mit dem Verlag zu reden. »Ich gehe jetzt zu Frechter«, sagte Miermann. »Also, Glück auf und Kopf hoch!« Das war etwas, was Gulisch noch vor einem Monat nicht gewagt hätte, seinem angebeteten Redakteur zu sagen, aber Miermann hatte sich verändert, so verändert, dass Gulisch Kopf hoch zu ihm sagen konnte. Bevor Miermann aber zu Frechter ging, las er zwei Artikel durch, einen von Gulisch, einen von Fräulein Dr. Kohler. »Ich möchte Kaffee bestellen«, sagte Gulisch. »Ach, lassen Sie, Mann«, sagte Miermann, »ich möchte nicht.« »Vielleicht ein Grappa?«, sagte Gulisch. »Sehr nett, aber ich möchte nicht, lieber Gulisch«, sagte er. »Aber Ihre Manuskripte? Sie können doch nicht sagen, es gehört die parteipolitische Unverfrorenheit der Deutschnationalen dazu, angesichts einer unter trübem Himmel geradlinigen Sachlage von Gesinnungsschwäche und dergleichen zu reden. Eine unter trübem Himmel geradlinige Sachlage ist allerdings das Schönste, was ich lange gelesen habe.« Er strich, er stellte um, er setzte Interpunktion, er rückte einen Gedanken zurecht, er hob ihn aus der Wirrnis des Dunkelgefühlten in die Klarheit einer lichtvollen Prosa, und so wurde aus den Artikeln der treuen Schüler Gulisch und Kohler erst das, was sie waren. Ein guter Gulisch, ein guter Kohler. Ja, mehr noch, Gulisch und die Kohler hatten sich angewöhnt, ihre Artikel zu schreiben, als ob sie sie als Privatbriefe an Miermann schrieben. Sie wurden gut, indem sie an seine ebenso warmherzige wie liebevolle Kritik dachten. So war es auch an dem Tag, als Miermann ihre beiden Artikel in die Setzerei schickte und zu Frechter ging. Frechter hatte sich die Haare schneiden lassen, er trug den Millimeter-Kurzschnitt. Ein leichter Glatzenansatz machte sich bemerkbar. Nichts erinnerte an den Herrn, der noch vor anderthalb Jahren im romanischen Café saß. Einem Bürger mit leichtem Fettansatz, der von Zeit zu Zeit ein Monokel einklemmte, saß Miermann gegenüber mit 30.000 Mark Gehalt und Tantiemen bis 50.000 Mark. Frechter begann. »Ja, ich bedauere diese Unterredung aufs Äußerste. Wenn es nach mir ginge, glauben Sie mir, wenn es nach mir ginge, würde ich Ihnen gern ein großes Gehalt geben.« »Herr Frechter, Sie wissen genauso wie ich, dass ein Mann in meiner Position einen anderen Lebensstandard braucht, um seinen Blick zu behalten, wie ein kleiner Büroangestellter.« »Gewiss, aber wir können nicht mehr zahlen. Die wirtschaftliche Lage zwingt uns.« »Was zwingt sie Sie? Ihre Zeitung zu verschlechtern? Leuten, die 18 Jahre bei Ihnen gearbeitet haben, zu kündigen?« »Ja, dazu zwingen uns die Zeiten. Was Sie Verschlechterung nennen, Herr Miermann, nenne ich Aufblühen. In eine Zeitung muss neues Blut. Es ist nicht gut, wenn die Leute allzu lange da sind.« »Herr Frechter, haben Sie sich schon einmal um die Leserschaft gekümmert?« »Nein, Herr Miermann, das ist gar nicht nötig. Das Publikum merkt leider nichts. Und jedes Jahr verlassen 200.000 Abiturienten die höheren Schulen, die deutsche Aufsätze zu machen gelernt haben und die für 10 Pfennig die Zeile schreiben. Ich übertreibe, aber im Journalismus gibt es kein Startum. Es kommt auf die Haltung der Zeitung, nicht auf den Einzelnen an.« »Sie haben ja so recht. Sehen Sie, darum sind ja auch die deutschen Journalisten von der Auslandspresse so hoch geachtet, weil die Verleger sich bemühen, das Niveau des deutschen Journalisten immer höher und höher zu heben, weil die Bildung Quatsch ist und die Durchdringung einer Sache albern. Aber trotzdem, Herr Frechter, wird es uns schwerfallen, den Skandalblättern nicht nachzuhinken.« »Ich bin gern bereit zu drucken, Kapitalist schändet Mädchen« oder »Seit 8 Wochen Regen, Schuld der Sozis«. Aber ob das sofort geht, weiß ich nicht. Herr Miermann, wollen Sie mich lehren, wie man eine Zeitung macht? Unsere Auflage steigt und steigt. Am Tag der Prämierung der schönsten Beine haben wir 20.000 Stück mehr im Straßenhandel verkauft. Die Kosmetikseite ist ungeheuer beliebt. Und was meinen Sie, wie billig Herr Schulz sie mir macht? Ich kann Ihnen auch billig deutsche Politik machen. Vielleicht kann ich sogar das Gros-Artikel billiger liefern. Herr Miermann, Sie haben sich in eine Verbitterung hineingeredet, die unseren Verhandlungen nicht günstig ist. Ich sage 300 Mark Fixum. Für wie viel Artikel? Na, wie immer. Das ist pro Artikel 25 Mark. Dann schreiben Sie eben weniger. Wenn Sie übrigens unsere Bedingungen nicht annehmen wollen, können Sie sofort gehen. Miermann stieg die Treppen in der Würzburger Straße hinauf. Frau Emma fragte nicht, weshalb er so früh käme. Sie fragte ihn nie nach etwas. Sie hielt sich nur eine Aufwartung. Sie ging in die Küche und wusch noch Radieschen. Miermann saß im Sofa und hatte das Gefühl, dass er nichts zu tun habe. Miermann, der sonst nach Hause kam, ist Post gekommen, hat jemand angerufen, der sofort telefonierte, Broschüren las, sich an den Schreibtisch setzte, saß still im Sofa und sah zum Fenster hinaus nach Westen in die untergehende Sonne. Emma trat zu ihm und sagte, »Es wird schon gehen.« Miermann zog sie zu sich aufs Sofa und legte den Arm um ihre Schulter. »Ich hab dich doch sehr lieb«, sagte er. Sie aßen ihr Abendbrot, Brot, Butter, Aufschnitt, Tomaten, Radieschen und tranken Bier. »Wollen wir noch ein bisschen spazieren gehen? Es ist so heiß heute Abend.« Miermann ging mit seiner Frau fort. Entsetzlich, dachte er, diese Würzburger Straße, diese Geisbergstraße, diese ganzen lieblosen, hässlichen Kisten für Menschen. Er hatte das Gefühl, dass die Häuser auf ihn fielen. Und diese ganzen Häuser waren von unten bis oben mit nichts gefüllt als Menschensorgen, ohne Aufschwung, glaubenslos und wissenslos. Sie aber schlafen wie die Austern dämmern. In der Motzstraße begegneten ihnen zwei galizische Juden. Sie trugen seidene Kaftans und weiche, schwarze Hüte. Der eine hatte einen langen schwarzen, der andere einen langen, roten Bart. »Sind wir nun so viel schöner geworden? Du mit deinen blonden Haaren und blauen Augen und ich mit meinen Büchern über die deutsche Romantik und die deutsche Klassik?« Die Menschen wissen ja nicht, was schön ist. Sie kamen an den Nollendorfplatz. »Wollen wir einen Eiskaffee trinken?« sagte er. »Ach, wegen mir, nein, lassen wir's doch. Wir werden uns doch noch einen Eiskaffee leisten können.« »Na ja«, seufzte Emma. Sie begann schon im Geiste einzuteilen und sich auf das verminderte Einkommen einzustellen. Der Eiskaffee waren zwei Mittagbrote. Sie gingen in die Konditorei und tranken den Eiskaffee. Sie saßen sehr lange. Etwa nach einer Stunde wurde es sehr voll. Die Kellner konnten den Bestellungen nicht nachkommen. Ein Herr rief plötzlich ganz laut, »Skandal! Ich sitze hier seit einer Stunde, es kommt niemand. Eine Wirtschaft ist das. Man kommt doch nicht hierher, um zu warten. Ich habe dreimal dem Kellner gesagt, eine Schokolade, ein Eiskaffee. Er bringt's einfach nicht. Er kommt einfach nicht wieder, überhaupt nicht wieder. Niemand rührt sich, niemand kommt. Sitzt man da wie so ein Affe. Skandal!« Er war beängstigend rot im Gesicht, schlug mit der Faust auf den Tisch und mit dem Stock auf den Boden. »Skandal! Als ob man nicht bezahlen wollte! Zustände sind das! Zustände, so wird man behandelt!« Alle Anwesenden waren von dem hemmungslosen Gebrüll des Mannes tief erschrocken. Der Geschäftsführer wurde gerufen. Er benahm sich sehr gut und sagte beschwichtigend, »Aber mein Herr, Sie werden sofort bedient werden. Was wünschen der Herr?« Aber der Herr hörte nicht auf zu brüllen. Seine Frau suchte ihn zu beschwichtigen. Es war im höchsten Maße angsterregend, wie der Mann immer mehr in Wut geriet. Er ergriff einen Stuhl, setzte ihn mit Wucht hin. »Ich will gar nichts mehr. Sie denken vielleicht, ich will noch was. 3 Stunden habe ich gewartet, aber jetzt hat's geschnappt. Nun ist's hier noch. Nun will ich nichts mehr. Nun ist's aus. Ich habe gerufen, der Kellner kommt einfach nicht. Er lässt uns einfach sitzen. Bedient einfach nicht. Skandal! Skandal!« Miermann sagte zu seiner Frau, »Der kommt aus einer politischen Versammlung.« Der Geschäftsführer sagte entschuldigend, »Jeden Abend, wenn das Kino mit den Dächern von Paris aus ist, ist eine Viertelstunde dieser Ansturm. Dafür kann ich mir nicht so viel mehr Personal nehmen.« Alle winkten beruhigend. Miermann und Emma standen nach einer Weile auf und gingen die Kleiststraße entlang. Noch vor der ersten Querstraße sagte Miermann plötzlich, »Mir ist so schlecht.« Im gleichen Moment taumelte er und fiel. Emma, aufs Höchste erschrocken, stützte ihn, kniete nieder und hielt seinen Kopf. Er drückte ihr die Hand und bewegte die Lippen. Es kamen die 35 Jahre ungesprochenen Worte von seinen Lippen. Das uralte Sterbegebet der alten Juden. »Schma Israel Adonai Echad«. Höre Israel, der ewige, unsere Gott ist der eine Gott. »Amen«, sagte Emma. »Komm«, sagte er. Aber sie musste ihn allein lassen, sie schrie um Hilfe. Ein Taxichauffeur stieg vom Bock, brachte Miermann zum Arzt, der im nächsten Haus wohnte. Der konstatierte den Tod. Emma wollte ihren Mann mit nach Hause nehmen, der Chauffeur brachte ihn ins Auto. Emma fürchtete sich vor dem Mann, mit dem sie 24 Jahre lang das Leben geteilt hatte, als er stumm neben ihr lag und machte das Fenster zum Chauffeur auf. Der fremde Atmende war ihr ein Trost bei dem nahen Toten. Emma weinte. Hätte er sie doch mitgenommen. Was sollte sie pflichtenlos im Leben? Sie war rasch zu Hause, rief ihren Arzt an. Er kam, konstatierte einen Herzschlag, gab alle Anordnungen und Emma wachte nun bei ihrem alten Geliebten. Da dachte sie daran, dass sie ihn rächen müsste an denen, die ihm so Böses getan hatten. Es erwachte der alte Kampfgeist Miermanns in ihr und sie rief bei Öxli an. Sie sagte Öxli das Vorgefallene und fügte hinzu, Öxli möchte es doch noch allen Zeitungen melden, aber so, dass die Berliner Rundschau nichts erführe. Und erst nach dieser Rache einer Journalistenfrau ergab sie sich ganz ihrem Leid, der Erkenntnis ihrer grenzenlosen Einsamkeit. »Komm«, hatte er gesagt. Sollte sie nicht kommen, musste sie nicht kommen, war es nicht ihre Pflicht zu kommen. Zu der halb zerstörten kam am Morgen Öxli und sorgte dafür, dass sie ins Bett ging. Alle Morgenblätter, bis auf die Berliner Rundschau, meldeten den Tod Miermanns. In allen Zeitungen waren ihm mindestens 20, in der Berliner Tageszeitung ein Aufsatz von 80 Zeilen gewidmet worden. Nur in der Berliner Rundschau stand kein Wort. Tatsächlich entstand darüber eine viel größere Aufregung als über Miermanns Tod. »Ich verstehe gar nicht, was wir für einen Nachrichtendienst haben«, sagte Frechter zum Chef des lokalen Teils. »Wir erfahren nicht, wenn der wichtigste Redakteur unseres Hauses stirbt?« Der alte Brummbär sagte, »Wenn man mir alle Mitarbeiter wegnimmt«, im Feuilleton sagte einer voll Wut, der gehört hatte, Miermann sei auf dem Heimweg von einer Gesellschaft gestorben. Bei dem Gehalt kann ich mir keinen Smoking leisten und in den Kreisen verkehren, wo man sowas erfährt. In einem Mittagsblatt fand sich eine dunkle Andeutung von Selbstmord. Die radikalen Abendblätter brachten große Überschriften. In den Tod getrieben. Inzwischen hatte Haie einen sehr schönen Nachruf geschrieben. Aber die falsche Nachricht musste dementiert werden, und in der Aufregung, dass die Sache mit der Kündigung an die große Glocke gehängt werden könnte, überwies Frechter Frau Emma 1.000 Mark, weil er annahm, dass womöglich das alles von ihr arrangiert war. Zwischen dem Chef des Nachrichtenwesens und Herrn Frechter gab es dann noch einen Spezialkrach. Die Beerdigung war auf den 2. September angesetzt. Emma, die die letzten Worte ihres Mannes gehört hatte, überlegte, ob es nicht richtiger sei, ihn in Weißensee, auf dem jüdischen Friedhof, neben seinen Eltern beizusetzen. Aber im Testament des längst aus dem Judentum Ausgetretenen fand sie die klare Bestimmung, dass er im Waldfriedhof beigesetzt zu werden wünschte. So wurde es auch angeordnet. Es war ein schöner Sommertag, Vögel sangen, Schmetterlinge flogen umher und die Blumen waren bunt und nichts wie schön. Es war ein rechter Heimgang, hier wieder zur Erde zurückzukehren. Es waren, wie erwartet, sehr viele Menschen gekommen, viele auch von seinen Leserinnen, die sich nicht gekümmert hatten, als es ihm im Leben notwendig gewesen wäre, kamen jetzt und brachten Blumen. Es waren alle Kollegen da, Frechter vom Verlag, Frau Käthe Herzfeld, Mielke von der Setzerei, die Theaterkritiker, Politiker, Verwandte, Freunde, Dr. Krone, Oberndorfer, Lambeck, Herr und Frau Trat Augur, Liefen ging herum und drückte allen gefühlvoll die Hand, die Aja Müller trug ihre schwarze Mütze ganz hinten auf ihren rotblonden Haaren und ging von Prominenz zu Prominenz. Es war eine mondäne, gesellschaftliche Unternehmung. Sie ging herum und freute sich, wen sie alles traf. Es war nichts anderes als bei einem Ruh bei Margot Weismann. Liefen sah zu, dass er in die Nähe des Theaterdirektors Möglein kam und Heinrich Wurm in die Frechters. Die Orgel spielte Bach, und dann trat mit langsamen Schritten Frechter vor und sprach. »Lieber Freund, tief ergriffen stehen wir an deiner Bahre. Wir bringen heute den mir liebsten, den mir nächsten Mitarbeiter zur ewigen Ruhe.« Er erzählte von seiner Freundschaft für Miermann, gab eine feine Analyse seines Wesens. »Er ist«, so sagte er, »ein wahrhaft guter Redakteur gewesen, ein Mensch, der immer sich hinter die Sache zurückstellte, der fremdes Werk und fremdes Wort behandelte wie sein eigenes. Dies war seine große Bescheidenheit, die herkam aus einem umfassenden Wissen, aus einer wahren Universitas. Seine Bücher, seine feine Lyrik blieben ungelesen, umso gelesener war er als Journalist, denn er war Journalist aus Berufung, nicht aus Beruf. Jedes Wort konnte man unterstreichen. Wir Verleger, schloss er, wir Verleger wissen, dass beim Verlag alles der Schriftsteller ist, alles der Journalist, alles der Geist. Wir Verleger, wir Geschäftsleute sozusagen, wir sind nur die Handlanger, die den Journalisten, dem Geiste helfen wollen. Denn letzten Endes ist der Inhalt das Wichtigste, der Kern, nicht die Schale. Und so neige ich mich hier vor einem Vertreter des Geistes, vor einem Vertreter des Journalismus, vor einem jener letzten, tiefen, ehrlichen Diener des Wortes, die selten und immer seltener werden. Friede sei mit ihm. Nach Frechter sprachen noch sehr viele, im Wesentlichen Vorsitzende und Vertreter. Es sprach ein Vertreter der Freien Wissenschaftlichen Vereinigung, bei der Miermann oft als Gast gesprochen hatte, ein Vertreter des Berliner Magistrats, der Vorsitzende des Verbandes Berliner Theaterkritiker, ein Vertreter des Bühnenvereins, ein Vertreter des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller, ein Vertreter des Reichsverbandes der deutschen Presse. Es sagten alle dasselbe. Herr Georg Miermann gehörte unserem Verbande seit 1899 an, er war ein tätiges Mitglied. Immer war er zur Stelle, wenn sein Rat gebraucht wurde. Er wird uns und unseren Schutzbefohlenen sehr fehlen, und wir danken ihm über das Grab hinaus für alle Hilfe, die er uns gewährte. Inzwischen schrieben die Journalisten die Namen der Anwesenden auf. Zuletzt trat Liefen vor und sagte: »Mein Freund!« Er hielt eine wohlgeformte und kluge Rede für die Theaterdirektoren, die Presse, die Verleger und die schönen Frauen, für die Notiz im Abendblatt. Zuletzt würdigte der bekannte Dramatiker Liefen eingehend das Werk des großen Journalisten. Denn in den Abendblättern des 2. September war Miermann bereits der große Journalist, beim Tode am 30. August noch 20 Zeilen, der bekannte Journalist, in den größeren Nachrufen bereits der bedeutende Journalist, in den Berichten über die Beerdigung der große Journalist, der einzigartige Journalist. Golisch und Fräulein Kohler gingen an das Grab. Sie dachten an Miermann bei der Beerdigung von Augurs Kind und an den Jahrmarkt der Eitelkeit, der hier zwischen Bäumen, Vögeln, Blumen und einem Toten sich ausbreitete. »Es haben nur solche gesprochen, die er nicht ausstehen konnte«, sagte Golisch. »Sie haben wieder mal völlig recht«, sagte Fräulein Kohler. Vor dem Friedhof stand Frechter und bot liebenswürdig Golisch und Fräulein Kohler und noch ein paar dazugekommenen an, mit seinem Auto nach Hause zu fahren.